Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Schwedische Ermittler wollen 34 Jahre nach dem Mord an Olof Palme den Täter ausfindig gemacht haben. Die schwedische Staatsanwaltschaft präsentiert nun den sogenannten Skandiamann als mutmaßlichen Täter. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der deutsche Mainstream zielen in ihrer Berichterstattung auf eine Einzeltäterthese in Person von Stig Engström. Wie bewerten Sie die Aussagen und Darlegungen der Staatsanwaltschaft zu den neuen Ermittlungsergebnissen?
Also ich habe mir gestern die Pressekonferenz live angehört, inklusive der Fragen. Das ging für Leute außerhalb Schwedens zu Ende. In Schweden gab es noch weitere Fragen, habe ich gestern erfahren. Und ich habe auch mit einigen Kollegen gesprochen in Schweden. Und die Leute, die sich mit dem Palme-Mord auskennen, waren gestern einzigartig erstaunt und underwhelmed, wie man im Englischen so schön sagt, also extrem niedrig. Also wir waren alle, standen quasi mit offenem Mund da, weil diese Variante, also der Skandiamann, der bereits 1986, kann man im Internet sehen, von schwedischen Fernsehen interviewt wurde, das ist nun so ungefähr die dümmstmögliche Erklärung, die man sich vorstellen kann. Das ist... Dazu kann ich auch gleich was sagen. Also das heißt, wenn sich jetzt deutsche Kollegen das, wie zum Beispiel im Spiegel, darüber schreiben, dass der Fall jetzt gelöst sei, das ist fast lächerlich, würde ich das sagen. Es gab zu dem Ablauf von dieser ganzen Ermittlung, das heißt, es gab im Februar, war ein Kollege, der früher bei SVT, also beim schwedischen Fernsehen, Rundfunk, also sowas wie bei uns ARD, öffentlich-rechtlich gearbeitet hat, hat nach der sich mehr, also sozusagen mehr als 30 Jahre, nicht nur mit dem Fall Palme, sondern mit Olof Palme überhaupt beschäftigt, hatte ein Buch vorgestellt oder wollte es vorstellen. Es war bereits ein Interview, in dem es um sehr interessante Details aus, also aus Olof Palme, seiner Privatleben, die wichtig wurden, weil es hineinspielte in die Rolle, die er bei der Sozialdemokratischen Partei hatte. Der war in einem Interview bei SVT, also schon lange pensioniert jetzt. Und das wurde abgebrochen, weil an diesem Tag der Christer Pettersson, also das heißt nicht, das ist ja, witzigerweise heißt ja der ehemalige Mordverdächtige und der jetzigen Chefermittler haben den identischen Namen, also bis auf das C, der sagte, wir wissen, wer der Täter ist. Und er war sehr, sehr sicher. Das heißt, es wurde dieses Interview mit dem Lars Borgnes wurde, sozusagen ist nie gesendet worden, fiel dann hinten runter. Stattdessen war große Aufregung. Also das heißt, der Ermittler, Chefermittler sagt, wir wissen, wer der Täter ist und wir werden noch vor dem Sommer bekannt geben, wer es ist. Und es wird möglicherweise ein Verfahren, wird ein Verfahren eröffnet. Und das passt jetzt natürlich bereits, das passt nicht mit der These vom Skandiamann zusammen, weil der sich ja 2000 durch Suizid aus dem Leben befördert hat. Und danach aber im März ging auch eine Delegation aus dieser Ermittlungsgruppe unter Leitung von Pettersson, fuhr nach Südafrika, um sich mit dem Geheimdienst dort zu treffen. Und denen sind Unterlagen übergeben worden dazu. Und es war bis vor einigen Tagen, also ich habe Leute, die sehr viel wissen über diese, auch über die Ermittlungen. Und bis vor einigen Tagen hieß es, dass die Spur, die aufgemacht wird, wird nach Südafrika führen. So hat auch der Guardian zum Beispiel berichtet. Das ist unter anderem der Björklund, also der auch im Fall Dag Hammarskjöld sehr aktiv ist. Und dort wurde darauf hingewiesen, gab es auch ein Interview mit einem ehemaligen südafrikanischen hohen Geheimdienster, der sagte, als er gefragt wurde, hängen Sie mit dem Palmemord zusammen, sagte er, tut mir leid, das zu sagen, ja. Und also nicht persönlich, sondern der Geheimdienst. Und es ist, also diese ganze Geschichte, und es wurde angekündigt, es gab Informationen für Politiker vorher, vor der Pressekonferenz, und es wurde gesagt, dass man die Mordwaffe gefunden habe. Und in der Pressekonferenz selber wurde nichts davon erwähnt, es wurde Südafrika gar nicht erwähnt, es wurde auch nicht über die Mordwaffe gesprochen, nur, dass die Forensiker nicht klare Ergebnisse haben. Also irgendwo so im Mittelbereich von +4 nach -4 wurde 0 gesagt. Es gab auch DNA-Spuren, von denen ich vorher gehört hatte, von denen auch nicht, die natürlich nach 30 Jahren nicht besonders stark sind. Auch das ist dann also in aller Vorsicht zurückgenommen worden und man hat nur gesagt, dass diese Ergebnis Gandiamann beruhe darauf, dass man eine Zeugenaussage, die man damals 1986 nicht ernst genommen habe, jetzt gefunden habe und die hätte eben also eine Zeugin, die ihn gesehen haben will. Also das heißt, das belastet ihn, dass damit der Fall gelöst sei. Und die entsprechenden, also wie gesagt, die Kommentare von Leuten, die sich damit beschäftigt haben, die jetzt keine jungen Journalisten sind und das erste Mal von Olof Palme hören, wobei man sagen muss, auch in Schweden ist die Kenntnis von dem Mord nicht mehr, nicht so groß, wie man hier erwarten würde vielleicht. Man kennt den Fall, aber die Tatsachen kennt man nicht. Die waren bass erstaunt. Also es klang wie eine schlechte Cover-Story.
Wie erklären Sie sich denn, dass die schwedische Staatsanwaltschaft ausgerechnet jetzt an die Öffentlichkeit geht und zur Einzeltäterthese zurückkehrt?
Ja, das ist sehr verwirrend, weil auch der, also jetzt bei der Pressekonferenz, der Zweite, der ausgesagt hat als Ermittler, hat gesagt später, dass er, also es gab mehrere Nachfolgeinterviews noch, von denen wir, die ich nicht mitgekriegt habe, von denen ich dann nur gehört habe über meine Bekannten. Also ein ehemaliger, der höchstrangige Kriminologe in Schweden hat gesagt, nach dem Motto, das war ja wohl nix, ja. Und selbst der zweite Ermittler hat gesagt, dass er nicht überzeugt ist von dieser These. Ich glaube, dass da muss kurzfristig eine Entscheidung getroffen worden sein, nicht mit den Ergebnissen rauszukommen. Es passt auch nicht, diese doch sehr wackelige These, die jetzt rausgekommen ist, passt nicht zu der Überzeugung von dem Christa Pettersson im Februar, wo er wirklich gesagt hat, wir haben den Täter. Und das ist mit dem, was wir jetzt haben, also sozusagen mit dem, was dort angeführt wurde, ist diese Sicherheit für mich nicht in Einklang zu bringen. Das, also es muss auch die Sache, wie gesagt, die Sache mit der Schusswaffe. Es gab da ja ganz merkwürdige Verbindungen. Es gab einen Östgard, hieß der, ich glaube Holger oder was, ich weiß den Vornamen jetzt nicht. Das war jemand in der Polizei, in dieser sogenannten Baseball-Gruppe, also in der Gruppe rechtsradikaler Polizisten, die witzigerweise oder erstaunlicherweise von dem Holmeer, also dem Chefermittler zu dem Zeitpunkt, die waren mit ihm zusammen. Einer von denen war sogar mal Bodyguard von Olof Palme gewesen, der dann, ich glaube, 2000 wegen einem brutalen Mord an seiner Freundin verurteilt wurde. Das waren Leute, die also durchaus mit Killerinstinkt ausgestattet waren. Diese Leute haben auf dem jüdischen Friedhof von Stockholm mit Hitlergruß sich fotografieren lassen. Während der Chef weg war, haben sie und sozusagen haben sie in der leerstehenden Wohnung, gab es eine Hausdurchsuchung und da wurde nicht nur Maschinengewehre, nicht Maschinenpistolen und Mörser, also sozusagen so eine kleine Armeeausrüstung, sondern auch eine Pistole des Kalibers, mit dem Palme erschossen wurde und auch Munition. Das war eine spezielle panzerbrechende Munition, die verwendet wurde. Auch die wurde gefunden. Das sind alles solche Sachen, wenn man sozusagen mit dem Fall Palme vertraut ist. Also kein Wort über diese Spuren, sondern die wurden in der Pressekonferenz nur mit dem Begriff Verschwörungstheorie kurz abgehandelt und auf alle Nachfragen der Journalisten wurde gesagt, ja, wir haben jetzt sehr gründlich untersucht, was auch stimmt und das ist halt unser Ergebnis und wir wissen mehr als Sie. Das war so das Standardargument. Und das passt aber nicht zusammen mit dem, was vorher passierte. Also die Kommission hatte einen sehr guten Ruf. Es wurde angenommen, dass jetzt wirklich zum ersten Mal wirklich versucht wird, den Fall Palme zu klären. Man muss sich ja klar sein, dass zum ersten Mal nach diesen 34 Jahren, sagt 30 Jahren, als das vor 3 Jahren ging es ja los, 31 Jahren, dass sich jemand dafür interessiert hat, welches Motiv es geben könnte, Palme zu ermorden. Vorher hat man nur nach Tätern gesucht. Also sie haben sich nie versucht zu rastern, wer hat denn einen Grund, Palme umzubringen, sondern sie haben haben einfach den erstbesten Täter und dann diese Wahnsinnsthese, dass die PKK dafür verantwortlich war. PKK war damals das Absurdeste an überhaupt als These. Ja, warum sollte gerade die PKK was haben? Es hatten eine ganze Reihe von Gruppen hatten was gegen Olof Palme. Das fing an mit der amerikanischen Regierung, weil Palme bereits im Vietnamkrieg sich gegen die Amerikaner gestellt hatte, mit dem nordvietnamesischen Botschafter gemeinsam demonstriert hat. Da war für die Amerikaner schon Schluss. Er hat dann, ich habe in einem Interview mal mit dem Schneider, William Schneider, habe ich ihn gefragt, ob Palme ein Problem für die Amerikaner gewesen sei. Und er sagt einfach nur, ja. Ja. Und er hat Nicaragua unterstützt, er hat Kuba unterstützt, er hat Nordvietnam unterstützt, er hat Angola und Mosambik unterstützt. Das war auch die Feindschaft. Er hat den ANC vor allen Dingen fast alleine mit der Sowjetunion finanziert. Also gab es diese zwei Kräfte. Das wurde ihm als sozusagen kommunistische Unterstützung ausgelegt. Palme war in Schweden gleichzeitig geliebt und verhasst. Es gab keine Leute, die neutral waren. Es gab nur Leute, die extrem begeistert von ihm waren oder ihn als Verräter und Sowjetagent. So ist er tatsächlich auch denunziert worden vom Abwehrchef der CIA, James Jesus Angleton, gegenüber dem Vizechef der SÄPO, also der schwedischen Inlandsgeheimdienstes. Also das sind alles Verhältnisse, die überhaupt, wenn man sie anguckt, es gab jede Menge Motive, deswegen auch Südafrika. Das heißt, er unterstützt Nelson Mandela und den ANC, damals eine kommunistische Terrororganisation, und der Anführer Nelson Mandela, ein kommunistischer Terrorist. Das war die Sichtweite im Kalten Krieg. Da war Südafrika Verbündeter und die waren ganz eng mit den Amerikanern, noch enger mit den Israelis. Und diese Verbindung, das sind alles, da war klar, dass Palme war ein Feind. Und so haben es die Südafrikaner auch betrachtet. Und die Südafrikaner haben mit der Einheit Longreach, einer Geheimdiensteinheit, zum Beispiel Dulcie September, ist eine Frau, die ermordet wurde. Die haben eine ganze Reihe von Morden begangen. Also das ist denen auch nicht nur zuzutrauen, sondern sie haben es getan. Es gab Leute, die sich dazu geäußert haben. Eugene de Kock, der hat gesagt, ja, ich war das. Es gab ja diese Wahrheitskommission, wir waren da beteiligt. Craig Williamson wurde damit in Zusammenhang gebracht, der Organisator von vielen politischen Morden. Also all das fiel hinten runter. Das kennen die Leute hier gar nicht. Und jetzt gibt es, wie beim Kennedy-Mord, einen Einzeltäter und er ist auch gleich tot. Ich denke, dass sich der schwedische Staat, die schwedische Regierung, aber wirklich Schweden insgesamt als Staatswesen mit dieser Art des Umgehens damit überhaupt keinen Gefallen getan hat. Sie sind jetzt also in einer Liga der Bananenrepubliken, das ging ja schon mit Snowden, war das ja sichtbar, also jetzt wie USA mit Kennedy eben. Man könnte ohne weiteres eine dreistündige Doku machen, dicht gedrängt mit all den Indizien, wer alles ein Interesse hat, ihn zu beseitigen, jetzt mal abgesehen von einem einsamen Werbetreibenden in der Versicherung Skandia. Diese Skandia-Mannen auch noch, muss man auch noch wissen. Das Skandia-Haus ist das Hauptquartier von Gladio Schweden gewesen. Das ist also auch ein bereits quasi verseuchtes Areal in dieser Hinsicht.
Von Gladio zum KGB. In der Mainstream-Berichterstattung wurde ohne weitere Erläuterung auf den damaligen sowjetischen Geheimdienst KGB als möglichen Täter verwiesen. Sind Ihnen Verdachtsmomente oder Hypothesen bekannt, die tatsächlich auf den KGB verweisen?
Die schmutzige Fantasie von den Journalisten, die das schreiben. Also ich wüsste keinen Grund. Cui bono? Welches Interesse sollte die Sowjetunion gehabt haben in dem Moment, wo Palme die sozusagen die Entspannungspolitik voranbringt? Er war ja derjenige, der Gorbatschow helfen wollte, wie Herrhausen übrigens auch, zu einer sozialdemokratisierten Wirtschaft. Also das heißt einer Marktwirtschaft mit, so ähnlich wie die CDU sich das nach dem Zweiten Weltkrieg vorgestellt hat oder wie das die Ordoliberalen, das ist eigentlich die echten Neoliberalen, die sind nur ganz anders, wo der Staat also sozusagen ein Regelwerk vorgibt und da drin gibt es eine Marktwirtschaft, bleibt aber quasi, um Auswüchse zu verhindern, kontrolliert. Das waren Vorstellungen. Warum zum Teufel, was für ein Interesse hatte denn der KGB, den Mann, mit dem er am besten klarkommen konnte, umzubringen? Was soll da der Grund gewesen sein? Das wäre ja nur, dass Hardliner innerhalb der Sowjetunion sozusagen auch einen Putsch gegen Gorbatschow geplant hätten. So eine Struktur müsste man sich ausdenken. Ich halte das wirklich für, das ist nur eine echte Verschwörungstheorie.
Das war der RT Deutsch Podcast.